Unser neuer Kooperationspartner ist die Primus Valor AG und ist deshalb ein sehr spannender Immobilienmarktteilnehmer, weil sie einen sehr klaren Fokus haben auf Wohnimmobilien im Segment bezahlbares Wohnen als nachhaltige und zugleich rentable Form der Vermögensanlage. Und zwar funktioniert das in Fonds. Dazu haben sie auch aktuell einen im Vertrieb, nämlich die Immochance Deutschland 14 Renovation Plus, kurz mit dem Kürzel ICD 14 R Plus mit dem Pluszeichen. Und zwar sind die Fonds deshalb spannend, weil sie eine sehr breite Streuung über mehrere hundert Objekte pro Fonds haben, an wirtschaftsstarken Standorten, allerdings abseits von den hochpreisigen Großstädten, und deshalb bietet er ein solides Fundament für langfristige Investments. Wenn euch das interessiert, haben wir einen Link in den Shownotes. Schaut gerne bei der Primus Valor AG vorbei. Die Primus Valor ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, günstig erworbene Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial baulich und energetisch zu sanieren, aufzuwerten und dann aber dem Wohnungsmarkt dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wünschen wir euch spannende Insights und viel Spaß bei der heutigen Episode. Warum die selbstgenutzte Wohnimmobilie eine gute Altersvorsorge ist. Der Ruf des selbstgenutzten Wohneigentums ist schlecht. Für die einen bedeutet Wohneigentum ein Klumpenrisiko, für die anderen ist sie steuerlich nachteilig. Eine aktuelle Studie des IW zeigt aber, als Altersvorsorge erfüllt Wohneigentum seine Rolle allemal. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist der Hintergrund der Studie? Wie sind die Vermögensunterschiede zwischen Mietern und Eigentümern? Was ist die Altersvorsorgelücke? Was sind die Ergebnisse der Studie? Warum kaufen nicht mehr Menschen eine selbstgenutzte Wohnimmobilie? Und Vermietung oder Selbstnutzung, was ist besser? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1 Erlage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Primus Valor AG, einem der führenden Anbieter geschlossener alternativer Investmentfonds für Immobilien, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über einen heiligen Gral. Seit wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir immer wieder auf dem Thema Wohneigentum rumgeritten und haben gesagt, eigentlich ist eine richtig gute Idee. Und zwischendurch haben wir auch mal darüber gesprochen, also das haben wir nicht aufgenommen, aber wir haben darüber gesprochen, ist es eigentlich eine gute Idee und für wen ist es eine gute Idee und unter welchen Rahmenbedingungen und ist es eigentlich allgemeingültig und nicht. Und was ist eigentlich der Hintergrund und wie schaut man auf die Alternativkosten, Opportunitätskosten? All diese Themen, die wollen wir heute einmal im Rahmen einer Studie, die das IW aufgelegt hat oder gemacht hat, diskutieren. Und dafür brauchen wir ihn natürlich als Autor und Zahlenpapst, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Es geht also um das Thema selbstgenutzte Immobilie. Und wofür ist das eigentlich gut und wer profitiert? Und vielleicht gibst du einmal einen ganz kurzen Abriss. Was ist der Hintergrund der Studie, die ihr gemacht habt? Erzähl.
Genau, also wir haben eine Studie für den Verband der privaten Bausparkassen gemacht. Kann man sich natürlich vorstellen, die setzen sich für Wohneigentum ein. Aber die Frage war einfach sehr, sehr spannend, nämlich wie sieht das eigentlich mit der Altersvorsorgelücke aus? Ja, die Altersvorsorgelücke, das bedeutet also, wie viel Geld fehlt dir eigentlich, damit du auf ein ordentliches Konsumniveau im Alter kommst? Und wie stehen da Eigentümer da und wie stehen Mieter da? Ja, also wo haben wir quasi eine große Problematik? Wir wissen ja alle, aufgrund der demografischen Entwicklung gerät die gesetzliche Rentenversicherung immer stärker unter Druck. Ja, wir haben immer weniger Beitragszahler und immer mehr Rentner. Und von daher muss man privat vorsorgen. Und die Frage ist, wie sind da eigentlich die Unterschiede zwischen den Mietern und Eigentümern? Und tatsächlich ist es ja so, dass viele sagen, Mensch, die selbstgenutzte Immobilie ist doch irgendwie eine schlechte Form der Altersvorsorge. Die einen sagen, man kann sie nicht aufbrauchen. Die anderen sagen, ich muss so viel Instandhaltung und Kosten tragen. Und all das sind sicherlich Themen, die da eine Rolle spielen. Und wir haben uns das genau angeschaut und wir haben uns zusätzlich eben auch die Vermögensunterschiede zwischen Mietern und Eigentümern angeschaut. Also nicht nur die Altersvorsorgelücke, sondern auch, was bauen die denn an Vermögen auf über die Zeit? Und das alles auf Basis von Daten der Bundesbank, die selber eine Vermögensbefragung gemacht hat. Das heißt also, beziehungsweise eigentlich von der Europäischen Zentralbank, aber die Bundesbank hat das eben für Deutschland dann gemacht. Also von daher sehr spannende Zahlen und ja, und glaube ich erhellend, was das Thema Altersvorsorge angeht.
Genau, also was sind denn die Vermögensunterschiede? Vielleicht fangen wir da an zwischen Mietern und Eigentümern. Es scheint zunächst einmal auf der Hand zu liegen, aber wir müssen dann noch tiefer einsteigen. Das Ganze ist ja nicht nur ein Vermögen, sondern oftmals eben auch auf der anderen Seite mit Verbindlichkeiten. Lass uns da einsteigen. Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Mietern und Eigentümern?
Also wenn wir jetzt auf die Gesamtergebnisse schauen, dann stellen wir erstmal fest, die Eigentümer haben deutlich mehr Vermögen als Mieter. Bei den Mietern haben wir ein Nettovermögen von jetzt knapp unter 60.000 im Durchschnitt. Bei den Eigentümern ist es etwa das fast das Zehnfache. Ja? Also wir haben ein Sachvermögen von 535.000 Euro, Finanzvermögen von knapp 120.000 Euro und dann noch Schulden von etwa 65.000 Euro. Also das heißt, wir haben hier 600.000 Euro im Groben, ja, und bei den Mietern ist es quasi nur ein Zehntel. Und das ist natürlich schon krass. Und was besonders spannend ist bei den Unterschieden, dass wir eben bei den Eigentümern nicht nur mehr Sachvermögen haben, was ja zu erwarten ist, weil Mieter ja selten, sage ich mal, Sachvermögen bilden. Vielleicht haben einige auch noch selber vermietete Immobilien, das gibt es durchaus. Aber sie stehen eben, die Eigentümer stehen auch vom Finanzvermögen her deutlich besser da. Ne? Das sind 120.000 Euro bei den Eigentümern und nur 45.000 Euro bei den Mietern. Und wir haben uns das auch für die unterschiedlichen Einkommensdezile mal angeschaut, also ne, die 10% Ärmsten, die 10% Reichsten. Selbst also bei den 10% reichsten Einkommensgruppen ist es so, dass die Eigentümer immer noch etwa anderthalb Mal mehr Vermögen haben als die Mieter. Und bei den Ärmsten sind es sogar etwa, ich glaube, über 10, ich glaube 12, das Zwölffache, ja, des Vermögens. Also das zieht sich über alle Gruppen hinweg und es ist auch über alle Altersgruppen hinweg konstant oder relativ stark. Bei den unter 35-Jährigen das Nettovermögen beträgt dann der Eigentümer 400.000 und das der Mieter im Durchschnitt sind es 62.000. Und bei den 55- bis 64-Jährigen sind das dann 645.000 bei den Eigentümern und 103.000 bei den Mietern. Also das heißt, es zieht sich über den gesamten Bereich hinweg, über alle Einkommensgruppen, über alle Altersgruppen, dass die Eigentümer einfach mehr Vermögen haben.
Gibt es dafür irgendeine logische Erklärung? Ich meine, zunächst einmal erscheint es ja nicht logisch, dass jemand, der sein Eigenkapital nicht in die Finanzierung einer dann auch noch selbst genutzten Immobilie gesteckt hat, dass der dann auch noch mehr Finanzvermögen haben soll als ein Mieter. Ist es am Ende doch so, dass die Eigentümer, also ihr habt gesagt, ihr habt das nach Einkommensverhältnissen geclustert, aber dass die Eigentümer eher aus anderen Einkommensschichten kommen. Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
Also wie gesagt, wir haben es ja um die Einkommensschichten, haben wir uns ja auch nochmal angeschaut und das ist trotzdem relativ konstant. Letztlich ist es ein Argument, das ich meinem Doktorvater damals immer nicht abgekauft habe, der nämlich gesagt hat, naja, dass die selbstgenutzte Immobilie erzieht quasi zum Sparen. Na, du musst ja deinen Kredit abbezahlen, du musst dann die Tilgungsleistung erbringen. Und natürlich könnte der Mieter genauso die Tilgung nehmen oder das, was er nicht in die Tilgung steckt, und dann in einen Aktienfonds stecken oder eine vermietete Immobilie nutzen oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist eben, die meisten machen das nicht. Ja, die konsumieren dann mehr. Also die Konsumquote der Mieter ist im Umkehrschluss dann einfach höher als die der Selbstnutzer. Und daher kommt das letztlich. Und es ist auch so, dass viele Eigentümer vielleicht vor ihrem Rentenalter auch fertig werden, dann aber eigentlich weiter sparen. Ja, also nicht dann das Geld höheres Konsumniveau sich erlauben. Also das hat insofern schon eine gewisse sparerziehende Wirkung. Ja. Ob das nun positiv ist oder negativ, lass mal dahinter gestellt, aber es führt einfach dazu, dass das Vermögen am Ende des Tages dann größer ist.
Wir haben im Eingangsteil schon von der Altersvorsorgelücke gesprochen. Was ist diese Altersvorsorgelücke? Erzähl.
Vielleicht ein Punkt auch noch. Es ist natürlich auch so, dass Wohnimmobilien ja auch stark im Wert gestiegen sind über die letzten Jahre. Ne? Das darf man auch nicht verheimlichen hier. Also die Daten sind von 2023. Das ist häufig so bei solchen großen Stichproben oder dass die eben etwas, also das dauert einfach, bis die ausgewertet werden können. 2023 quasi, ja, eine sehr hohe Preisentwicklung im Verhältnis zu den Jahren davor. Also auch das spielt sicherlich eine Rolle. So, aber jetzt die Altersvorsorgelücke. Ne? Das ist, also was ist eigentlich das Ziel? Und in der Literatur sagt man, naja, man sollte zumindest auf 60-80% des Nettoeinkommens kommen, des letzten Nettoeinkommens. Ja? Das heißt also, wenn du in Rente gehst, kannst du dir das wahrscheinlich schon erlauben, dass du ein bisschen weniger Einkommen hast, weil du ja vielleicht nicht mehr so oft zur Arbeit fahrst oder du fährst halt nicht mehr zur Arbeit, ja, du hast da keine Kosten mehr dafür, du musst ja auch nicht mehr so viel sparen, weil du bist ja dann Rentner und so kommt man darauf, dass man also etwas weniger sich leisten kann, aber ohne Einbußen bei der Lebensqualität, aber natürlich solltest du nicht drastisch runterfallen. So, und 60-80% des letzten Nettoeinkommens, wir haben das dann mal für die Gruppe der 55-66-Jährigen in diesem Sample uns angeschaut. Wenn die jetzt nur die gesetzliche Rentenversicherung hätten, also wir schauen nur auf die Angestellten, Beamte sind da ja deutlich besser gestellt, weil ja ohnehin die Pension sich am letzten Netto orientiert, ne? Das ist der große Vorteil der Beamten. So, und dann hast du einfach eine erhebliche Altersvorsorgelücke. Im Durchschnitt beziehen Menschen eine, in dieser Alterskohorte erwarten die eine Nettorente von 1600 Euro. So, und sie müssten, um auf 80% zu kommen, 2860 Euro haben. Ne? Das heißt, du brauchst eine Zusatzrente von 1200, 300 Euro. Und wenn du auf 60% kommen willst, sind das 2150 Euro, die du erreichen müsstest. So, bei den Mietern ist es ein bisschen niedriger, die Werte. Da ist die Durchschnittserwartung 1270 Euro bei der Rente. Und wenn du auf 80% kommen willst, deines letzten Nettoeinkommens, sind es 2560 Euro. Ja, und bei den Eigentümern sind es dann ein bisschen mehr. Die haben im Durchschnitt höheres Einkommen, das ist schon richtig. Dann sind es 1910 und du müsstest 3170 Euro haben. Also eine entsprechend hohe Altersvorsorgelücke. Macht uns allen einfach auch nochmal klar, wir müssen sparen. Ne? Also ob nun in Immobilien oder Aktien oder was auch immer. Aber gerade die Jungen, für die wird das natürlich nochmal dramatischer. Ja, also theoretisch, für die jetzt unter 30-Jährigen, die werden eine deutlich niedrigere Rente in realen Größen bekommen und müssen dann entsprechend natürlich noch mehr gespart haben.
Okay, das sind ja erstmal Abschläge, die einem Angst und Bange werden lassen. Ne? Das ist ja irgendwie so um und bei ein Drittel, sogar ein bisschen mehr. Die Frage, die sich jetzt ja stellt, ist, jetzt habe ich auf der einen Seite Mieter und auf der anderen Seite Eigentümer. Was sind deren Ergebnisse? Also was ist das, was dabei rauskommt, wenn ich jetzt ein Eigentum habe oder auch nicht? Kann ich mit der Vorsorgelücke dann besser leben, weil ich keine Miete zahle? Unter der Nebenvoraussetzung, dass ich natürlich fertig geworden bin mit meiner Finanzierung und mir auch weiterhin noch die Eigentumsnebenkosten leisten kann und die ganzen Erhaltungskosten, weil das kommt ja dann auch irgendwann auf mich zu. Die Immobilie ist ja dann nicht mehr ganz blutfrisch und wahrscheinlich kommt da irgendwie das ein oder andere noch dazu, was ich dann irgendwie in Erhaltungsinvestitionen habe. Aber erzähl, ist das nicht etwas, das sozusagen die Eigentumslosigkeit der Mieter auf ihre Habenseite bringt, dass man die Erhaltungsinvestitionen, die Eigentumsnebenkosten nicht hat?
Also vielleicht erstmal zur Mechanik. Wie haben wir das eigentlich berechnet? Dann, wir haben so gerechnet, dass wir die Restlebenserwartung betrachten und den Immobilienwert quasi auf diese Zeit verteilen. So, das heißt, wir gehen von 23 Jahren bei Frauen aus und 21 Jahren bei Männern. Wenn du das umrechnest, ist das so eine Mietrendite, von der du ausgehst, von 5-4,5%. Ja, das entspricht ungefähr auch der gesparten Miete, kannst du sagen, gerade bei diesen älteren Objekten. Also das ist durchaus realistisch. Warum haben wir so gerechnet? Naja, erstens, die Miete umzurechnen, die gesparte Miete, ist gar nicht so einfach, weil natürlich die Selbstnutzer, die in den Wohnungen sind, oftmals ja vielleicht auch gar nicht selber wissen, wie hoch ist eigentlich die Miete. Also die sind gefragt worden, auch wie hoch ist die Miete, aber es scheint so, als wenn die sich eher in so einer Neuvertragsmietensituation orientieren, als daran, dass sie dann vielleicht längst Bestandsmieter wären. Von daher ist es nicht so ganz vergleichbar. Und auch mit den Instandsetzungskosten ist es nicht so einfach, das abzuschätzen. Also das ist sicherlich auch ein Thema. Deswegen haben wir so gerechnet. Und es bringt eben auch zum Ausdruck, dass du ja immer auch in der Lage bist, im Zweifel die Immobilie zu verkaufen oder zu beleihen. Ja, und ich glaube, das ist eine Flexibilität, die man schon auch mit berücksichtigen muss. Also deswegen haben wir so gerechnet, aber wir haben zum Beispiel nicht mit weiteren Wertsteigerungen gerechnet. So, und wir haben jetzt dann zwei Maßgrößen eigentlich. Wir haben einerseits gerechnet, wie hoch ist denn die Altersvorsorgelücke im Durchschnitt, also in Euro, und dann wie viel Prozent der Mieter bzw. Wohneigentümer haben denn eine Altersvorsorge, die quasi nicht ausreichend ist, gemessen an dieser Werten von 60% bzw. 80% des Nettoeinkommens. So, was spannend ist, selbst wenn du eben die selbstgenutzte Immobilie gar nicht berücksichtigst, stehen die Wohneigentümer besser da als die Mieter. Also wir haben ja gesagt, ausgehend von der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es da eine große Lücke, ja, die muss geschlossen werden. So, und die ist ja eigentlich für die Selbstnutzer sogar noch größer. So, und wenn du dann sagst, wir berücksichtigen jetzt nicht die selbstgenutzte Immobilie, sondern nur das, was sonst noch gespart worden ist, dann kommst du bei den Wohneigentümern schon darauf, dass bei 80% des Nettoeinkommens, die schon bei minus 160 Euro sind, das heißt im Durchschnitt haben die das erfüllt, die Mieter dagegen bei 820 Euro. Oder umgekehrt, das bedeutet bei den Mietern 49% haben selbst bei der unteren Grenze von 60% diese Altersvorsorgelücke. Bei den Wohneigentümern sind es dann 54%. Ja, also das heißt, du hast da eine entsprechende Problematik schon. Es sind also umgekehrt. Also bei den Mietern sind es mehr, die das nicht erreichen, und bei den Selbstnutzern sind es weniger. So, und ganz besonders, wenn du jetzt noch die Immobilie mit dazu nimmst, dann kommst du darauf, diese 60%, das sind nur 14% der Selbstnutzer, die das nicht erreichen. Und wie gesagt, bei den Mietern bist du dann bei 50%, knapp 50%, die das nicht erreichen. Und das ist natürlich schon dramatisch, ja? Also eine sehr unterschiedliche Situation in der Altersvorsorge, was letztlich einfach auf diesem, ja, letztlich höheren Sparleistung der Eigentümer beruht.
Sag nochmal, wie groß ist der Unterschied in der Differenz, also zwischen denen, die es nicht schaffen bei Mietern und bei Vermietern, weil du sagst, es ist dramatisch. Ich hatte irgendwie gerade 6% Unterschied.
Nee, also es ist, also selbst wenn wir die selbstgenutzte Immobilie nicht berücksichtigen, ja, sind es bei den Wohneigentümern, stimmt, da ist die Zahl ein bisschen verwirrend, da bin ich auch drüber gestolpert, aber dann sind es 54% bei den Wohneigentümern und 49% bei den Mietern. Zeigt einfach, bei den Wohneigentümern haben wir auch sehr große Unterschiede, ne, weil im Median sind wir schon negativ, aber es gibt eben eine große Spreizung dann bei den Selbstnutzern. So, aber wenn wir eben das selbstgenutzte Eigentum mit berücksichtigen, dann sind es nur 14% der Selbstnutzer, die diese Zahl nicht erreichen, aber 49% der Mieter.
Okay. Immer unter der Nebenbedingung natürlich, dass ich meine selbstgenutzte Immobilie dann auch mobilisieren kann, um die Lücke zu decken. Du sagtest gerade beleihen oder verkaufen, wobei natürlich gerade so eine erworbene Immobilie auch vielleicht einen emotionalen Wert hat und so. Aber gut, anyways.
Aber klar, du hast natürlich auch immer noch den Vorteil, dass du eben keine Miete sparst, ne? Also von diesem Alters, das, was von diesen 60% oder 80% übrig bleibt, muss der Mieter eben seine Miete zahlen und der Selbstnutzer muss im Zweifel die Instandsetzung noch mittragen.
Und die die Steuer, wie heißt sie noch schnell?
Grundsteuer.
Grundsteuer, dankeschön.
Ja gut, aber die zahlt ja auch der Mieter, ne? Also das ist ja tatsächlich
stimmt,
auch.
Stimmt.
Also insofern hast du es auf beiden Seiten.
Sehr gut. Dann ist natürlich die Frage, also unter dieser Betrachtung, ich will das nicht zu sehr challengen. Wir haben darüber schon gesprochen, dass wir eigentlich nochmal irgendwie über das ganze Thema Zinsbelastung über die Gesamtzeit eigentlich sprechen müssten, weil natürlich, wenn man gerade so lange Zeithorizonte hat mit der Finanzierung einer Immobilie, dann ist das, was an Zinsen gezahlt wird, natürlich auch schon echt ein Brett. So, also man kann mal grob über den Daumen sagen, so, wenn ich so ein Haus abbezahlt habe, dann habe ich es doppelt bezahlt, so, und wäre es nicht, also da bin ich als Unternehmer wahrscheinlich anders gefusselt, aber wäre dann die Opportunitätskosten nicht die Gründung von ein paar Unternehmen, selbst wenn davon einige an die Wand laufen, dann könnte ich ja trotzdem mannigfaltig investieren, und wenn ein, zwei davon richtig abgehen, dann habe ich deutlich mehr davon, als wenn ich das sozusagen an die Bank bezahle. Aber wir sprachen auch darüber, dass ist das wahrscheinlich eine Perspektive, die ist nicht für jeden. Wenn wir dann jetzt also zu der Frage kommen, warum kaufen nicht mehr Menschen selbstgenutzte Wohnimmobilien? Das wäre ja eigentlich aus dieser Betrachtung die logische Konsequenz zu sagen, Mensch, ich habe eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit, keine Altersvorsorgelücke zu haben, wenn ich eine eigene Immobilie habe, versus 51%, sie sehr wohl zu haben, das ja schon, wahrscheinlich bringt mich das auf die richtige Seite, also ab geht's. Warum machen's nicht mehr?
Ja, das große Problem ist einfach, du musst erstmal den Sprung ins Eigentum schaffen, ne? Und dazu musst du eben auch entsprechend Eigenkapital haben. Und zu diesem Thema haben wir hier einfach auch nochmal neue, frischere Daten. Wir haben ja häufiger schon auch über diese Eigenkapitallücke gesprochen. Aber die Zahlen, die die Bundesbank jetzt herausgegeben hat, die wir analysieren konnten, die zeigen hier einfach nochmal eine größere Problematik. Also die 25- bis 34-jährigen Mieter haben im Durchschnitt 8.000 Euro Finanzkapital, das sie eben einsetzen kann. Ja, der Durchschnittshaushalt. So 8.000 Euro ist nicht wirklich viel. Ja, damit kannst du in Hamburg sicherlich keine Grunderwerbsteuer bezahlen. Aber auch in vielen anderen Orten nicht. So, und 25% haben 39.000. Ja, das sind die oberen. Also da gibt es vielleicht eine Chance auf eine Wohneigentumsbildung. Bei den 35- bis 44-Jährigen sind es im Durchschnitt 10.000 Euro und diese oberen 25% haben dann mehr als 59.000 Euro. Aber du siehst eigentlich, einen Großteil der Mieter haben da mit den Werten keine Chance, zumal in jungen Jahren nicht und auch in der heißen Familiengründungsphase, so zwischen 35 und 44, fallen da einfach viele raus. Das heißt, diesen Sprung schaffst du erst gar nicht. Und das ist nach wie vor für mich einfach ein ganz großes Problem und natürlich ein Problem auch der Chancengerechtigkeit. Also wenn deine Eltern dir vielleicht helfen können, eine Schenkung machen, Erbschaft irgendwie du schon hattest oder die Eltern vielleicht die eigene Immobilie beleihen können, dann lässt sich das darstellen. Ansonsten wird es eben wahnsinnig schwer.
Das ist auch so alt. Da hat der Bart schon Bart, ne? Wir haben, ich weiß nicht, wie oft drüber gesprochen, über alle möglichen Möglichkeiten, die auch die Politik hätte, leicht Menschen dazu zu helfen, irgendwie ins Wohneigentum zu kommen. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema.
Nein, und es ist natürlich ist das für uns jetzt schon ein alter Bart, aber es passiert ja auch nichts, ne? Also wir, aber auch viele andere reden sich ja den Mund fusselig. Und tatsächlich, es wäre ja gar nicht so schwer. Du könntest dieses Nachrangdarlehen machen, du könntest Bürgschaften machen. Du hast viele Möglichkeiten, aber es passiert nichts. Also müssen wir es immer wieder erwähnen.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Gut, dann kommen wir aber natürlich am Ende zu der ganz großen Frage. Vermietung oder Selbstnutzung, was ist besser? Also wenn ich eine Immobilie kaufe, dann habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe selber ein oder ich vermiete sie auch. Das könnte ja auch eine Möglichkeit sein zu sagen, also das ist im Übrigen die Perspektive, die ich einnehme. Dann kann ich das Ganze wenigstens so ein bisschen businesslike noch ein bisschen besser was abschreiben oder Kosten geltend machen bei der Steuer oder. Und ich könnte vielleicht sogar auch eine für mich gar nicht passende Wohnung kaufen, weil dafür gerade irgendwie das Eigenkapital reicht, aber nicht für eine Wohnung, wie ich sie für meine Familie gerade brauche. Und trotzdem wird da was passieren. Erzähl, was sind deine 5 Cent dazu? Ah, das darf ich nicht mehr sagen. Ich wurde schon deswegen kommentiert. Also, was ist deine Einschätzung dazu, Herr Professor Dr. Michael Vogtländer? Ja, ich lese die Kommentare und irgendwer mokierte sich. 5 Cent, was ist das für ein Pseudo? Ich weiß nicht was. Also, Herr Professor Dr.
Also das spielt ja jetzt auf das an, was du gesagt hast. Ne? Natürlich kann man überlegen, gibt es nicht bessere Investments als die selbstgenutzte Immobilie. So, und natürlich, wenn du jetzt sagst, ich bin umtriebiger Unternehmer, Ja, und ich habe tolle Ideen oder ich habe ein gutes Händchen für Startups. Wahrscheinlich wirst du damit mehr eine höhere Rendite erzielen. Ja, es ist ja letztlich die Frage, wofür setzt du dein Geld ein? Das heißt, wenn du diszipliniert bist, das auch wirklich zu sparen und dann entsprechend einzusetzen, dann müsstest du eine höhere Rendite bekommen. So, und die vermietete Immobilie ist natürlich deswegen schon attraktiver, weil es steuerliche Vorteile gibt. Ja, du kannst eben die steuerlich, also du kannst die Grunderwerbsteuer mit abschreiben, also die Nebenkosten mit abschreiben. Du kannst ohnehin natürlich steuerliche Vorteile realisieren, gerade in der Anfangsphase negative Einkünfte, weil du eben die Zinsen erstmal bezahlst. Dann gibt es eine steuerfreie Veräußerung irgendwann. So, und das ist natürlich einerseits für mich auch problematisch. Ja? Warum haben wir eigentlich ein System, in dem der Staat den Selbstnutzer stärker schröpft als den Vermieter? Ja? Also da müssten wir ein Level Playing Field haben und das Level Playing Field sollte so sein, dass eben alle auch Vorteile haben. Ne? Deswegen haben wir in vielen Ländern für Selbstnutzer ja auch besondere Vorteile zum Kompensieren, also zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer. So könntest du begründen, dass es eben besondere Vorteile für den Selbstnutzer gibt, dass er einen Freibetrag bekommt. Du könntest auch darüber nachdenken, ob es nicht auch einen Zinsschuldabzug gibt beim Selbstnutzer, wie wir das in vielen Ländern hatten. Gibt es dann die Diskussion, ob das dann Anreize gibt, höhere Verschuldung zu haben. Aber du kannst auf jeden Fall ja Maßnahmen treffen, dass beide auch steuerlich gleich sind. Ja, und das wäre durchaus sinnvoll. So, haben wir nicht. Deswegen sagen viele Vertriebler, Finanzvertriebler, kauft doch lieber eine vermietete Immobilie. Man muss aber eben auch sehen, das ist ja nicht für jeden was. Ja, also du trägst natürlich auch ein besonderes Risiko. Du kannst an den falschen Mieter geraten. Du kannst das falsche Objekt aussuchen und je nachdem, wenn du es auch selber machst, ist es eben auch sehr aufwendig. Also das ist, glaube ich, auch keine Anlage für jeden. Deswegen würde ich sagen, in der breiten Masse kommen doch viele Menschen wahrscheinlich besser über die Altersvorsorgelücke, wenn sie eine selbstgenutzte Immobilie haben, trotz der Nachteile. Aber für denjenigen, der da eben besonders ambitioniert ist und der Risiken noch tragen kann, der wird wahrscheinlich auch auf anderem Wege das erreichen und vielleicht am Ende dann sich eine selbstgenutzte Immobilie dann nochmal leisten. Wenn er aber vielleicht aus anderen Unternehmen oder aus der Vermietung vielleicht entsprechend genug Erträge gesammelt hat.
Was soll ich da hinzuzufügen? Es ist ein sehr lautes und bestimmtes, sowohl als auch, und es kommt drauf an. Wir machen auch keine Anlegerberatung, insofern ist es ganz folgerichtig, da muss jeder für sich sozusagen, aber das zeigt nochmal schön, dass es halt auch persönliche Präferenz und ja Profil entsprechende Lösungen gibt, ne? Es ist nicht alles für jeden richtig.
Ja, aber macht dir einfach auch klar, wie viele Leute schon Probleme mit Aktienanlagen haben. Ja, und die dann vielleicht auch schon damit überfordert sind, das überhaupt auszusuchen und irgendwie Entscheidungen zu treffen. Ich glaube einfach für viele Menschen, und das zeigen ja auch die Erfahrungen, ich meine, die Menschen in anderen Ländern sind ja nicht blöd, ne, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja, Wohneigentum, klar, ich bin der, der die Wohnung nutzt, das ist ein Asset, gerade in den Ballungsgebieten, und natürlich bringt mir das auch was, ja, und das ist eigentlich die naheliegendste Form der Vermögensbildung. So, aber klar.
Vermeintlich.
Genau, für den, der sich damit vielleicht auch mit Vermögensanlage ansonsten gar nicht so stark beschäftigen will. Ja? Aber wenn du eben sehr ökonomisch denkend bist und da ambitioniert bist und dich mit den Themen beschäftigst, wirst du vielleicht feststellen, ja, es gibt noch bessere Anlagen. Ja? Aber das heißt nicht, dass es für die breite Masse, für viele nicht doch sinnvoll wäre, vor allen Dingen aufs Wohneigentum zu setzen. Das ist hier meine Überlegung dazu. Meine 5 Cent. Ich finde den Spruch nicht so schlecht.
Sehr gut. Dann darf ich ihn von unserem Professor genehmigt beibehalten. Ja, es ist ja spannend, wie die, ich hatte gerade letztens nochmal sowas ausgerechnet und dachte so, wow, sind das viele Zinsen? Und könnte man damit nicht auch noch andere Sachen machen? Aber man muss es dann halt auch tun. Und es gibt ja nicht umsonst so wenige Leute, die sich mit Vermögen und im Allgemeinen so auseinandersetzen. Ich habe immer Schwierigkeiten damit zu sagen, die breite Masse, weil ich schon auch finde, dass eine Eigenverantwortung zum Leben dazugehört. Aber so eine Bank und so ein Darlehen und ein Eigentum, das passt halt schon auf einen auf, weil es bestimmte Notwendigkeiten einfach voraussetzt, die dann unumkehrbar sind. Ich muss meine Rate bezahlen, ich muss irgendwie darauf aufpassen, dass das Haus nicht verfällt. Also das sind dann ja alles Dinge, die damit einhergehen, die eine Notwendigkeit, ein Korsett, ein Verhaltenskorsett ausbreiten, die ja für den einen oder anderen vielleicht auch bequem sind, weil das dann Gestaltungsräume, Gedankenräume sind, die nicht alternativ mit eigenen Investment und Anlagestrategien einhergehen müssen.
Und du trägst halt auch immer das Risiko, ne? Du hast beim selbstgenutzten Immobilie, klar kannst du auch sagen, die Lage kann verfallen, aber du wohnst halt drin, du hast einen echten Nutzen davon, ne? Und das ist schon ein großer Vorteil.
Ja, ich lasse das mal so stehen. Ich führe jetzt keine Gegenrede. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ich danke dir, lieber Professor Dr. Dr. H.C. Mult, Professor, nein, das hatten wir alles schon, ist er nicht, Professor Dr. Michael Vogtländer. Also ich danke dir fürs Ausweiten und Durchziselieren dieser Studie. Und wenn es dazu noch eine Frage gibt, die wir hier nicht ausreichend beantwortet haben, dann findest du sie unten in den Shownotes, die E-Mail, die direkt zu uns führt. Und dann nehmen wir deine Frage auf für die letzte Episode dieser Staffel. Bis dahin wünsche ich euch einfach einen fantastischen Tag im Herbst und wünsche euch alles Gute. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn ihr mögt. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn du einen erfahrenen Anbieter für rentable Immobilienanlagen suchst, bist du bei der Primus Valor AG genau richtig. Seit nahezu 20 Jahren begleitet ein starkes Netzwerk aus Spezialisten den gesamten Investmentprozess von günstigen Ankäufen über fachkundige Renovierung und energetische Sanierung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Du interessierst dich für Immobilieninvestments im stark nachgefragten Segment bezahlbares Wohnen? Dann informiere dich jetzt bei der Primus Valor AG auf der Website unter www.primusvalor.de und dort findest du qualifizierte Ansprechpartner und weiterführende Informationen.